Tritt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus, versuch es nur von deinem Kopf jetzt höchstens
hinaus. Für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Also sein höchstes Streben ist nur Selbstbefriedigung.
Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich hier einzuschreiben.
Tja, renn nur nach dem Glück.
Doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann mach noch einen zweiten Plan, geh, tun sie beide nicht.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das irgendwo herstand. Das ist nicht von mir.
Das hat recht. Das hat der Groschen. Wer in der DDR groß geworden ist, ja, der mag entweder recht behaupten, er war ein Kommunist, oder er liebt ihn, weil er ein großer Dichter ist, der für mich, also vor allem seine Spektrumgedichte, ohne den ist bei meinem theologischen Feld auch gar nicht denkbar. Die Gier und das Glück, wir zerstören, wonach wir uns sehnen. Ich habe extra nicht mal untertitelt, wie wir gewinnen, wonach wir uns sehnen. Es ist kein Buch, sowas wie so ein Glücksratgeber, ja? Das ist für die Konjunktur, das ist eine leichte Bestsellerliste, ja? Ob der Wilhelm Schmiede ist ja großartig, aber schreibt immer dasselbe. Ob über Gelassenheit oder über Mut oder über Frieden oder immer dasselbe. So. Nur mit anderen Worten, wir lesen das Ganze auch ganz gut, aber es ist dasselbe. Und vor allen Dingen ist er sich auch darin ganz sozusagen treu. Die Politik spielt keine Rolle. Also gewissermaßen, das ist eine Spiritualität ohne Gott, die aber das mögen viele Menschen. Also auch im Westen, glaube ich, ja. So, bei uns auch so. Eine Spiritualität, die nicht wehtut, sondern die einfach wohnlich werden lässt. Aber wer über Gier und Glück nachdenkt, muss auch darüber was sagen, wie wir der Gier und ihrer Kraft entrinnen können und wie wir das Glück finden, wonach wir uns eigentlich sehen. Und nicht nur, wie wir zerstören, aber wir müssen erstmal wissen, wie wir zerstören, wonach wir uns sehen. Also, wenn der Zettel aufschlägt, also jeden Tag ist etwas Großes, das was mit Gier zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn Gier und Hoffnung aufeinanderstoßen, Süddeutsche Zeitung, wissen Sie, was gemeint ist? Gier der Schlepperbande trifft auf die Hoffnung derer, die bei uns überhaupt ein Leben sich erwarten, wenn sie aus Horms kommen oder so. Ja. Und die Gier dieser Schlepperbande, diese mafiöse Strukturen, ich glaube sogar, dass die italienische Mafia da ein neues Feld gefunden hat. Gnadenlos nehmen sie den Menschen, die aus blanker Not ihre Heimat verlassen haben, ab. So. Oder heute früh habe ich gehört, in einem Luxushotel, wo denn sonst noch nicht hier im Riesenseminar, tagen die Chefs der süd- und nordamerikanischen Fußballverbandes. Da hat dann der Amerikaner mal kurz mal eingeritten in der Schweiz. In der Schweiz sind die eingeritten, nicht in Ouagadougou, nicht in so. Und haben die ja festgenommen und Materialien gegeben. Der ganze Fußball, eine einzige Giermafia. Und der, ich weiß nicht, Sie mögen vielleicht noch Fußballer und so, kennen die auch, also zu meiner Zeit gab es noch Leute wie Iran oder so nicht, das waren die irgendwie auch Vorbilder, ja, aber da ging es doch um Fußball. Wie? Ja. Aber da ging es doch um Fußball. Die letzten Spiele zwischen Ungarn und Deutschland, ich meine, das war 10, da war ich 10. Und das ist mir unvergesslich, war auch für die deutsche Einheit, da die deutsche Einheit hat, das heißt, als Identifikation nach dem Krieg, wir sind wieder wer, ohne uns dafür schämen zu müssen, wer wir wieder sind. Weltmeister, Titel bekommen. Und jetzt sitzt einer von denen, die im Fernsehen immer was erzählt haben davon, wie viel sie Gutes tun von dem bisschen, was sie haben. Der hieß Uli. Und der hat nachts, der hat so viel gehabt, dass er das Schlimme, wenn man mehr hat, als man je braucht, hat man Angst, dass man das verliert, was man nicht braucht.
Leider erzählt er sich, er hat dann nachts nur noch, ich meine, Tag auch leider, ja, der konnte nachts nicht schlafen, weil wenn du so viel Geld hast, dann hast du Angst. Es gibt eine Kastrationsangst des Reichtums eigentlich.
Und hat dann nachts immer gezockt. Und hat gar nicht gemerkt, was er da gemacht hat. Nicht gemerkt. Es ging nur um Geld. Es ging um den Gott Geld. Und in Landsberg wird ja jetzt der Raum bald frei für den nächsten. Und der Kaiser hat immer gesagt, er hat alles unterschrieben, was ihm vorgelegt wurde. Und damit ist er raus. Ich habe das ja alles unterschrieben, weil ich doch wollte, dass das nach Deutschland kommt. Ich habe alles unterschrieben. Und damit denkt er, ist alles erledigt. Ja, und da sage ich Ihnen, da muss man Mann aussuchen, ja. Also wenn wir die Chance hätten, so viel zu bekommen, wie die kriegen, ob wir dann nicht so würden, wie die sind. Dann möchte ich jedenfalls für mich nicht die Hand ins Feuer legen, sie kenne ich noch nicht. Also, wenn man in die Lage kommt, gierig zu sein, was zu kriegen, vor allem das, was so ein bisschen den Kick hat noch, das nicht ganz legal, oder sagen wir, das ist zwar vielleicht legal, aber nicht legitim, ja, so, dann ran. Und wer noch nicht von Ihnen noch nicht gierig gewesen ist, ja, der ist entweder nicht selbstkritisch oder ist arm dran. Denn Gier ist auch was ganz Großartiges. Wenn Sie auch befriedigt werden. Nicht, wenn Sie Macht kriegen, sondern wenn Sie befriedigt werden. Stellen Sie mal vor, 7 Wochen ohne Alkohol, war ich jetzt seit 25 Jahren. Was ist mein Gefühl? Wie der eine Schluck Wein wieder in der Ostermacht schmeckt. Es ist einfach so wunderbar, das ist nicht, ich trinke da nicht gierig den Arbeitsgeld aus, klingt mir nicht falsch, sondern nur dieses, oh. Oder als Kind Brot kaufen gehen. Sind Sie immer mit dem heilen Brot nach Hause gekommen? Das war so ein richtiges Brot mit Sauerteig, das war noch richtig warm, das hatte ganz braune, glänzende Kruste und da den rausbrechen, Kanten, dann nach Hause gehen, schnell glatt schneiden. Ja? So, ja, das als wenn man das nicht gemacht hat, das durfte man ja eigentlich nicht machen. Das hat niemand gescheut, aber ein ganzes Brot kam nie zu Hause. Oder ich bin Sohn eines Pfarrers, 7 Kinder und auf dem Weg zum Badesee war die Plantage. Kirsche. Also, um ehrlich zu sein, nicht Kirsche, sondern Chetmoy. Und wenn Sie als Pfarrer sind, klar. Was meinen Sie, wie viel Adrenalinausstoß da ist? Mein Freund Heinz, wir machen das, wir kannten ja keiner mehr, glaube ich. Außerdem, der war kein Vater, der Vater war Krieg gewesen, der war überhaupt nicht. Jetzt, nach langer Zeit, nach 40 Jahren später, reden wir darüber, wie wir der Vater sind. Die Väter, die in die Kriege gezogen sind, in den Osten, wurde bei uns jedenfalls nicht geredet, überhaupt, einfach weg. Aber jedenfalls Heinz kann sich nicht erinnern, dass das irgendwie besonders aufregend war. Ich sage, wenn die mich erwischt hätten, dann hätte es mein Vater abgekriegt, verstehen Sie so? Aber ich sage Ihnen, noch nie hat sie eine Kirsche so geschmeckt wie Heinz. Und ich habe dann später, als ich einen eigenen Garten hatte, immer Kirschen eingemacht, weil die Kirschen, die man so kriegt, die schmecken nicht. Die nicht besonders. Ja, aber ich weiß, ich bin gierig gewesen, oder? Ich habe mir das angewöhnt gehabt, als ich in der Akademie war, immer wenn ich nach Hause kam, um fünf, also abends fünf, auf nüchternen Markt eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Was meinen Sie? Das Ganze so durch. Nicht gleich drei Trinken, ein. Dann läuft der ganze Tag einfach runter und geht. Aber das ist, muss ich sagen, ich trinke gierig. Und habe mich so daran gewöhnt, also eine Flasche Bier auf den nüchternen Markt. Und so hat jeder, glaube ich, irgendeine schöne Obsession. Das kann die Musik sein, das kann der Sport sein, das können die Frauen sein, das können die Männer sein, das kann das Geld sein, das kann das Kopf sein. Jedenfalls irgendeine Obsession hat jeder. Oder es kann der Friseur sein. Also so eine Obsession ist und dann ganz froh zu sein. Und ich sage Ihnen, wer nicht gierig gewesen ist, war auch nicht glücklich. Gier macht auch glücklich, wenn sie nicht herrschen. Oder wenn man einfach nur richtig die Hunger hat, da steht der Kartoffelbrei. Dann ist der Schweinehleber dazu, dann diese wunderbaren Zwiebeln dazu. Zu und du guckst, der große Tisch, das ist nicht viel. Und der Vater isst schnell. Ich habe ja seitdem angeboten, nur schnell zu essen. Meine Frau sagt immer, ist doch nicht so gierig. Ich sage, ich kann dir das.
kann gar nicht verstehen, wenn ihr so langsam essen, wie ihr in eurer Wirklichkeit kommt. Kannst du bei dem Schnellessen mit der Wirklichkeit, ja, ich muss schnell essen, ich bin nur glücklich, wenn ich schnell essen darf.
So starte ich dann aber auch langsam zu essen. Also nicht bewusst. Ich halte es manchmal nicht so aus, also wenn ich bin schon beim Kompott, da fange ich mal an, davor so an. Also, das ist ganz unterschiedlich, kann das sein. Ja. Da kann man, also auch dann im Alltäglichen, durch die Gier, die ja zum Beispiel auch die Neugier ist, also nicht die Neugier, die nichts angeht, also nicht das, sondern die Neugier auf etwas, neugierig zu sein. Kinder, nur nicht neugierig sind so schrecklich. Die wollen ja was wissen. Und die Neugier ist was Wunderbares. Und es gibt Sehnsüchte, die sind wunderbar. Was ist das Leben ohne Sehnsucht? Wie gesagt, erfüllte Sehnsucht nicht so, ist nicht so schön wie die Sehnsucht. Wenn man richtig Sehnsucht hat, weil die Erfüllung häufig nicht ganz so ist, wie man es gedacht hat. Also ist es so, die Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit.
Wie bitte? Nachher ist auch ganz schön.
Ja, aber so schön nicht wieder. Deswegen heiratet ja viele mehrmals.
Also denk jetzt nochmal, jetzt kommt es eigentlich. Wo haben wir das aber eigentlich? Dieses Gier im ganz Alltäglichen kann auch was Wunderbares sein, also so auch begierig zu sein. Es kann sein, dass du sagst, ich muss unbedingt diesen Film sehen. Oder den nochmal sehen. Oder ich muss unbedingt in eine Ausstellung gehen. Ich wollte das sagen, dieses neugierig auf etwas zu sein. Oder etwas wieder erleben zu können, was einem so nah ist. Also gestern Abend wusste ich, was ich machen sollte. Fernsehen war wirklich nischt und so. Meine Steuersachen wollte ich auch nicht mehr machen. Und da habe ich mir einfach die, auch mit Video, ja, mit ansonsten mal die 7. Sinfonie von, bleibt die große 7. Maler ist nicht, die Verlegung. Und dann guckst du Nachbar unten, keiner da, Nachbar unten, da auch nicht da. Beethoven. Und ich sage Ihnen, dieses Glück, Beethoven dirigieren zu können. Ich stehe da, Orchester, Funk zwischen mir und dem Orchester ist nur der Dirigent. Ja. Und dann wenn man das richtig kennt, und dann, ach, das ist eine freie Wartung, wir machen da Yoga, ich dirigiere. Versteht ihr, das ist meine Sache, wie man erfreut und gelockert sein kann. Und das kann man auch begierig machen. Nur darf die Gier nicht über uns die Herrschaft übernehmen, vor allem nicht im immer mehr. Und im Unersättlichen. Manche Tippe D. Manche Tippe D. Minus gute Isabel will nicht so, was ich da will. Das ist die einzige Geschichte, wo erzählt wird, wie Frauen gierig sein konnten. Und zwar so, dass es ganz schrecklich wurde. Sonst sind es die Männer einfach. Da ist es überhaupt. Da lesen Sie einfach zu Hause nochmal. Das ist ein der großartigsten Märchen über ja, die Verführbarkeit des Menschen. Und der geht auch immer hin, was die Frau sagt, geht immer wieder hin, nicht wahr? Die sind ja nicht zufrieden. Am Schluss sind sie wieder in der Karte. Im Pistol steht da. Im Pistol steht da. Oder die späten Erzählungen von dem reichen Mann, der mit seinem Reichtum nicht zurechtkam. Er sagt, Reichtum, ich bin reich, ich darf aber nicht reich sein, aber wenn ich nicht reich bin, kann ich wirklich nicht bezahlen. Leo Tolstoi, in seiner großen Erzählung, wie viel Erde braucht der Mensch? Das muss so Stoff sein, wie man immer wieder liest. Also Regel von der 8. Klasse an bis zum alten Kreis. Ein Mann, der Erfolg hat, der Bauer Pacher, hat immer Erfolg und nie ist er zufrieden. Und muss immer mehr und immer mehr, bis er nachher, also unglaublich viel, ich sage, unglaublich viel Land kriegt, aber umfällt und ist tot und die Erzählung heißt, dass er ein Mensch, so viel. Und da als Parallelgeschichte dazu in der Heiligen Schrift, bei Lukas 12, also mit dem Papst Franziskus verbindet mich auch die Liebe zu Lukas. Nicht nur das, ist ja auch unglaublich, wie bei euch gesagt, ja. Das nach dem guten Schuppi des Vorgängers, jetzt soll ein Mann Papst ist. Das ist auch ein Wunder. Also in jeder Weise, ich meine auch, wie er sich so im Ganzen bewegt und wie er da sagt, wie komme ich jetzt auf den? Den komme ich auf. Achso, Lukas. Lukas 12, der reiche Kornbauer. Das ist einer, der hat Erfolg, baut größere Scheunen, in Ordnung, aber sagt, liebe Seele, nun habe Ruhe. Nun ist gut, ist alles gut. Das ist es. Nicht, dass er Erfolg hat, nicht, dass er größere Scheunen baut, nicht, dass er aus dem wirtschaftlichen Erfolg etwas macht, was auch anderen zugute kommt, sondern weil er sagt, liebe Seele, nun habe Ruhe, und was passiert? Das ist für Tucholsky so, für den Vorbild gewesen. Oder eine andere Geschichte ist noch die ganz großartig ist, also wir haben in der DDR, da war nicht alles schlecht, zum Beispiel die Bücher von Böll wurden bei uns gedruckt, ja. Heinrich Böll. Da gibt es eine Erzählung, eine Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Da wird erzählt von einem Fischer, der liegt am Strand in Italien und mit einem kleinen Fischerboot und sonnt sich. Kennst du den Schiffler? Ja. Kennt man zwei Sätze. Aber jedenfalls kommt ein Tourist, wahrscheinlich ein Deutscher, der ihm sagt, wie er doch jetzt, also richtig doch wirklich mehr draus machen könnte und so, nicht? Und dann fragt er, warum? Und dann kennst du noch größer. Wir könnten dort, sagt er, warum? Dann sagt er, dann könnten sie einfach ganz beruhigt sich an den Strand legen. Da sagt er, Fischer, das mache ich ja jetzt schon. Das ist so entwaffnend, wie sagen, ich finde, das ist, wenn man, statt das, was man hat, zu genießen, dafür zu sein, über das zu reflektieren, was man nicht erwarten könnte, wer anderes haben. Und dieses Glück ist dann, wenn wir für das, was wir haben, dankbar sind, vielleicht auch ein bisschen mehr wollen, weil wir was leisten wollen, ist richtig, aber nicht meinen, dadurch würde A, das Glück kommen und B, dadurch würde etwas ganz Großes werden. Sondern so zu, wird dann sehr schön gesagt, dass Menschen, also, dass wir so sind, dass wir immer noch mehr haben wollen, als das, was wir schon haben, statt uns zu begnügen mit dem, was wir haben und dafür nichts machen. Also allein. Wenn Frieden ist, ja, dann wird dir ein Schluck Wasser wie ein Malvasia, also wie ein Wein, wenn du Frieden hast. Und zu sagen, Mensch, seid doch froh. Also, oder, wenn du zwei Kühe hast, dann gib doch lieber eine, nur das Frieden bleibt. Also löst das Problem. Denk nicht, nein, ich muss dich jetzt festhalten. Wir sind in ganz dramatischen Zeiten. Wir sind in unglaublichen Zeiten. Die sind gefährlicher als die Zeit des Zeitenkriegs. Wir durch den Abschuss jetzt des russischen Jets erlebt. Ja. Wir haben jetzt nicht weiter philosophieren, wer daran schuld sein könnte. Ich kann nur sagen, wer Interesse daran haben könnte. Und wir sind in einer unglaublich gefährlichen Situation. Nur herrscht ein bisschen Angst vor, aber nicht Friedensbewegung. Ja. Sie sagt, nein, bitte nicht. Oder das Problem in Paris ist jetzt, wer zahlt? Nicht, was wird aus der Erde eigentlich sein, sondern wer zahlt. Die guten Absichtserklärungen der 140 Regierungschefs, ganz wunderbar alles. Aber jetzt geht es darum, wer zahlt. Wir müssen die zahlen, die bisher die Nutzen dieser Waren auf der Welt, die Ressourcen der anderen billig ausbeuten und ranholen. Aus, sagen wir aus Afrika, aus dem Kongo oder aus, wie hieß die Kolonie, die wir früher hatten, die heißt, glaube ich, jetzt nördlich von Südafrika, oder wie der Name jetzt? Namibia. Gnadenlos das ganze Land aufgewühlt, der letzte Rest noch ausgeholt, der Gewinn, der sich was anleitet. Die Gier, der Kapitalismus ist eine Giergesellschaft. In die sind wir jetzt gekommen, nachdem wir in einer, hier da drüben, wo ist es aus dem Plan? Wo ist aus dem?
Ja,
sehen Sie, ich habe es gefühlt auch. Wir sind eine altruistische Gesellschaft gewesen, wo man davon ausging, dass der Mensch ein Wesen ist, das ständig fragt, wie der andere glücklich werden könnte. So sind wir aber nicht, also außer uns zwei geht es immer. Aber ansonsten sind wir Wesen, die auf das schauen, was für uns gut ist, aber durchaus auch, was allen anderen gut tut. Was ja dann, das war nicht geht, dass sie sagen, du wirst dann glücklich, wenn die anderen alle glücklich sind. Nee. Du bist glücklich und weil du glücklich bist, möchtest andere auch glücklich werden. So kann das sein. Aber nicht immer zugunsten von anderen nicht glücklich werden. Verstehen Sie? Zugunsten von anderen nicht glücklich werden. Das nennt man nachher das christliche Lächeln. Wenn man nicht glücklich ist, aber immer lächelt, weil ja, man so glücklich sein muss. Ja. Und wir sind in einer egoistischen Gesellschaft wieder gewechselt.
Also aus einer Gesellschaft, in der eigentlich die Avaritia, die Sucht, die Gier und der Geiz eigentlich die zweite der Todsünden ist. Und der Teufel, der dazu gehört, das ist der Mammon, der uns im Nacken sitzt, der Nakan. Sie haben es eben mal im Bild hier gesehen, aber so in meiner Heimatkirche ist das so, da kommt der Teufel mit dem Geld zu einem Mann, der schon ganz gut da ist. Und der Kaufmann, der sieht nur das Geld, der sieht nicht, dass der Teufel ihn schon auf die Schulter fasst und mit ihm schon Tango tanzt. Also Fuscherei. Der sieht nur das Geld, sieht nicht, was dahinter steckt. Also, das ist dann manchmal so, wenn eine Gesellschaft wie unsere heute, und zwar als Weltgesellschaft, wo die eine Todsünde oder Ursprungssünde Ausgangssünden oder Ursünden, so die Menschen beherrschen kann, sind sie tot, sind wir seit der katholischen Morallehre. Die Hauptsünde ist jetzt zum Antriebsprinzip einer ganzen Gesellschaft geworden und in der Finanzwirtschaft zu einem gierigen Koloss, der ziemlich aufgeblasen ist, weil er auch keine reale Deckung hinter diesen Mengen von Geld mehr ist. Deshalb wir ja schon, weiß nicht, wie das hier ist, jedenfalls bei mir in der Altmark, kaufen jetzt reiche Leute, weil alles andere ist schon irgendwie verkauft. Ja. Das Wasser ist schon verkauft und so. Das sind gemeinnützige Wälder sind großteils verkauft. Also auch das, was zur Grundversorgung eigentlich gehört, wird privatisiert. Und jetzt kaufen die Leute, die Geld haben, und die wissen, wohin und merken, das Geld irgendwo liegen hast, kann sein, dass das kein Wert verliert und Zinsen hast du sowieso nicht mehr, also kauft sie Ackerhöhlen. Noch und noch. Und zwar noch zweitens, wenn die Ackerhöhlen, die haben sie jetzt als Anlage, jetzt aber sagt ihnen die Regierung, wenn du dort nachwachsende Rohstoffe anbaust, kriegst du Subventionen, hohe Subventionen. Was machen die Leute, die ja kein Interesse an der Zukunft dieses Bauernhofes, der Mutter Erde haben? Sie bauen Mais an? Nee. Und Raps? Nee. Raps und Mais. Und Mais und Raps. Und fragen nicht danach, was aus dem Boden wird. Ich habe das noch gelernt im Biologieunterricht. Dass es eine Fruchtfolge gibt. Und jetzt sehen wir, das ist nicht nach Osten so. Fahren Sie mal mit der Autobahn von München nach Berlin und zählen die Felder, in denen kein Mais angebaut wird. Das sind sie schnell zu Ende. Aber das ist nur die Gier, dafür was zu kriegen. Und wenn das nicht reicht, dann stellt man möglichst noch Windmänner auf da. In die schönste Gegend übrigens auch. Ne? In Mecklenburg. Nicht da, wo Industrieanlagen sind, sondern auch da, wo der Weg sich ausruhen möchte. Ich bin sehr für Windanlagen, nur bin ich auch für Verholzern gegen Horizontverschmutzung. Aber dafür kriegen sie auch 80.000 einfach pro Jahr kriegen. So. Denke ich ja, wir machen was Gutes. Das ist ja für die Umwelt wunderbar. Nee, ist nicht wunderbar. Und die Ansteckbarkeit des Menschen durch die Gier ist sehr groß. Gleichzeitig aber meldet sich darunter noch ein Bedürfnis nach einer Erlebnisqualität von Leben. Nach einer inneren, einer Freude, die von innen nach außen kommt oder von außen nach innen. Nach einem Begeistertsein für etwas. Also und nicht danach zu gucken, also diese Seiten in der FAZ, so wie viele Seiten, das muss ja Leute geben, die das Lied dann lesen. Also ich frage mich mal, wo sind die, und wie kommen die in die Stadt? Also, das sind die auch nicht. Also A, lesen und B, verstehen und C, was drauf machen. So. Und DAX, also es ist ja immer der DAX, ja, der DAX jeden Morgen, zweimal in Deutschland vor, ja, also ein wunderbarer Sender, aber ich muss immer da was erzählen von Dow Jones und dem DAX und was das ist. Und die Tagesschau natürlich auch mit dem DAX. Und dann kommt wieder aus Brüssel dann die Frau und so und erzählt dann, wie es dem geht. Ja, das heißt, wie es dem geht, so geht es dir auch. Heißt, ja, das und ich denke mir also die Verbindung eines altruistischen Denkens, also daran zu denken, dass es einem anderen es gut geht und es dadurch auch mir gut geht und es auch uns allen gut geht, die Verbindung von egoistischem und altruistischem. Das wäre die Aufgabe. Nicht die, den Menschen alles zu verbieten, was Spaß macht. Denn ich sage auch, im Besitz aller unserer Sinne zu sein, ist Teil des Gewinns von Lebenssinn. Und das, was wir zu beantworten haben, lieber Bruder, ja, durch Augustinus, noch durch Paulus, Augustinus und dann Luther, ist, dass wir zu einer theologischen Abwertung unserer Sinne gekommen sind. Und ich sage, der Schöpfer muss sich da was dabei gedacht haben, dass wir sehen können. Und dass wir was Schönes zu sehen bekommen. Dass wir schmecken, dass wir fühlen, dass wir streicheln, dass wir riechen, dass wir küssen. Ja, verstehen Sie? Und ordentlich auch gut essen. So, dass das gut ist, einfach gut ist. Nicht viel, nicht zu viel, verstehen Sie? Aber gut. Ein wunderbar gedeckter Tisch, da muss nicht so viel drauf sein. Der muss einfach schön sein, dass du Lust hast, davon zu essen. Man muss so langsam von der Fleischgesellschaft ein bisschen, das sagt ja auch klar. Die Verbindung zwischen dem Altruistischen, also an den anderen denken, und dem eigenen Glück, die muss wieder in Balance kommen. Sonst hat die ganze Welt keine Zukunft. Also wir sind direkt vom Marxismus, wir Osten, in den Marxismus gekommen. Also in eine neue Ideologie, dass du nur dann was bist, wenn du auch mithältst. Und wo alles unter Gesichtspunkten bewertet wird, ob es sich rechnet. Bis hin zu den Verfahren gegenwärtigen Krankenhäusern, auch in den Kirchenkrankenhäusern, weil ich bei der katholischen Art das kenne, das nicht so, aber unsere verwandeln sich auch in Gesundheitskonzerne und machen da mit. Und wenn ich sehe, wie eine meiner Freundin, die schon 30 Jahre, schon Schwester, also über 30 Jahre, sagt, es macht mir keinen Spaß mehr. Weil ich das, was ich eigentlich machen will als Schwester, kann ich in diesen Bedingungen gar nicht mehr machen, wenn ich da einen Nachtdienst habe für 64 Patienten. Die Verbindung von dem Egozentrierten und dem auf den anderen orientierten, die muss hergestellt werden, wiederhergestellt werden, neu hergestellt werden, immer wieder justiert werden. Dazu ein Gedicht von Bertolt Brecht, das ganz schlimm. Das heißt, das ist gut, keinen verderben zu lassen, auch sich nicht. Jeden mit Glück erfüllen, auch sich, das ist gut. Ich sage, dass Leute, die nur engagiert sind, nur immer sich für andere engagieren, die sind da auch nicht mehr verträglich. Also, und auch unglückliche Glücksbringer in der Welt nur unglücklich gemacht. Also, die Diktatoren sind jetzt im großen Teil furchtbar gefährlich, wenn die überhaupt nicht entschuldigen. Aber es sind meistens ganz unglückliche Menschen. Auch ganz beziehungsunfähige Menschen. Also der eine hatte Hunde und einen Teppich. Aber ja, und dann hat er später noch ganz am Schluss danach die mit dem gerade. Das ist dann der Frau Braun noch nicht. Bei Stalin, da trauten sich die Ärzte nicht ein, wenn er sich mit seinem Herzinfarkt wand. Weil keiner wollte reingehen und dann noch vielleicht leben, lebt er noch. Und wenn die da drin waren und gesehen haben, als ein Schwacher, der aus dem Bett gefallen war und der erbrochen hatte, der wieder umgebracht, natürlich, hat er nicht sehen. So, und ich denke also, Glücksbringer sollten glückliche Menschen sein. Menschen, die wissen, wie schön Leben ist, wie schön es ist, zu erleben, wie man andere das Leben schön machen kann. Also, dass es auch ein Glück des Lebens gibt. Ein Glück des Empfangens. Und da gibt es ein schönes Spätgedicht vom Schenken. Lob des Schenkens. Ja, das Gesicht des anderen. Keine Rose ist doch schöner als das Antlitz des Beschenkten. Keine Rose ist doch schöner als das Antlitz des Beschenkten oder der Beschenkten. Wenn das wieder kommt und wir vom Verkrampfenden haben wollen und von den Gesetzen, die wir nicht mehr erstellen, dann können wir glücklich werden. Nur dies in einer Gesellschaft, deren Grundprinzip eben Giergetriebenheit ist. Ich bin für Sehnsucht, wurde schon gesagt, ich bin auch dafür, dass wir auf bestimmte Lebenslust und auch was die gierige Elemente hat, integrieren in unser Leben, aber nicht das, also über uns herrschen lassen. Das aber, wenn wir über Gier nachdenken, nicht so ausarten darf wie früher, dass wir den Menschen ein defizitäres Bewusstsein machen. Wie wir sagen, ja, ihr seid ja alle voll, also geht mal ganz, kriegt man da unter der Kirche. Ja, jetzt durch.
Dass der Glaube, die Verkündigung den Menschen aufrichtet, ihn neu ausrichtet und auch aufrichtet und dass man sehr fröhlicher von deinem Bild, als man also vorher war. Also dieses, das Moralisieren hilft überhaupt nicht, sondern das Angebot des Glücks durch Verzicht auf das, was gierig macht. Das Angebot des Glücks. Darum geht es mir in meinem Buch. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt da lesen soll. Ich sage Ihnen, ich lese nichts, lesen Sie. Ich weiß genau, was gebe ich denn jetzt da vor? Also, der Versuch, mich dem zu nähern, hat immer auch damit zu tun, dass ich mich ertappt fühle oder ertappt fühlen muss. Dazu möchte ich Ihnen jetzt mal eine kleine Kabarett-Szene vorspielen, weil das für mich was ausmacht, was Menschen über andere Moral zu erheben, sondern sich zu erkennen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Kabarettisten heute die besten Prediger sind. Weil sie uns harte Wahrheiten so sagen, dass wir lachen können, aber auch wissen, so kann es nicht weitergehen. Also das fällt sich nicht mehr hin. Der hat auch aufgehört. Aber uns hat er resigniert aufgehört. Dombrowski, ist er der erste, der Kabarettist, der mit Schramm. Das sind Bußprediger unserer Zeit, aber Prediger, die uns helfen, über uns auch distanziert von unseren Fehlern uns zu lösen und nicht andere niederzumachen, das ist auch wichtig, nicht andere niederzumachen, sondern uns den Spiegel vorzuhalten, aber so, dass wir dann nicht deprimiert von dann gehen. Einer von denen, die ich da großartig finde, ist der Schmickler. Spielt. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, hören Sie mal, wie er darüber redet und über wen er redet. Also, wenn wir die Gelegenheit hätten, gierig zu werden, frage ich mich, wer legt für sich die Hand ins Feuer, dass die Gier ihn nicht hat. Wer hält die Hand ins Feuer? Und es kann ja sein, dass man da verstummt geblieben ist, dass man nicht gierig sein konnte. Ich sag mal, nach 1990, was man so da kam, habe ich an einem Tag teilgenommen, Podiumsdiskussion, da waren so, wie sagt man, hochkarätige Leute saßen da. Oder solche Leute, die sich so empfinden oder so behandelt werden, hochkarätig. Da kam der Veranstalter auf mich zu und sagte, kriegen jetzt die alle hier noch mal. Ich gebe das jetzt hier mal so, das bleibt unter uns. Das bleibt unter uns. Ja, was soll denn das? Wieso bleibt das unter uns? Guck da rein. In welcher Kategorie bist du denn hier gelandet? Und bleibt unter uns heißt? Wenn Sie da einmal das anders machen, machen Sie es zweimal auch. Also wenn man ganz plötzlich sagt, komm, das mache ich nicht. Das gebe ich an. Punkt. Oder sie sagen sich, ach Mensch, da habe ich so viel dafür gemacht, die nehmen das alle. Und du musst doch auch mal, du bist noch besser rückreisen, wenn das, was wir kriegen. Ne? Mhm. Und dann war gerade ein paar Tage jemand da, so, oh, kabinettig, der macht das nicht unter 1000. Das ist schon ganz wenig. Macht das nur für 3, das ist mir schön natürlich. Wenn man irgendwie in die Kategorie reinkommt, kann es sein, dass man dann auch richtig gefangen hat, sozusagen, der dieser Welt ist? Also diese Luxushotels, sagen wir in der Schweiz. Und ich denke, dass wir, wenn wir lernen, wieder einfach zu leben und einfach zu leben. Einfach zu leben und einfach zu leben. Und das, was wir können oder noch können, preisen. Wer nicht mehr gut sehen kann, zu sagen, ich kann gut hören. Wenn ich nicht mehr gut hören kann, ich kann auch gut sehen. Statt sich zu sagen, schrecklich, dass ich nicht mehr sehen kann, sondern das, was da noch ist, wahrzunehmen und zurückzublicken, was man alles konnte. Was man jetzt nicht mehr kann. So, aber dieses,
Ich glaube, dass die Dankbarkeit eine der wichtigen inneren Tugend ist, wenn wir über das, was wir hatten, auch glücklich sind und das, was wir noch haben, glücklich sind und dann auch uns verabschieden können und das auch gelassen tun können. So wie der Prediger, da versucht ihr mal nachzusehen, der Prediger Salomon, dessen jüdische Schrift eine jüdische Schrift gehört, wie so gut das drin ist. Der sagt zum Beispiel, dass der Mensch fröhlich sei bei seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Nicht fröhlich nach der Arbeit, nicht fröhlich ohne Arbeit, sondern fröhlich zu schon bei der Arbeit, sodass dieses fröhlich zu sein bei deiner Arbeit und zu wissen, es ist alles erledigt. Aber ich habe gelebt. Wie der Türmer, wenn Sie das Türmer lieben. Sie haben ja meistens alle wahrscheinlich hier Messabitur. Ne? vielleicht auch sogar noch zu Zeiten, wo die Lehrer noch Literatur in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Psychologie, auf die Literatur drauflegen. Also im Osten hat man immer noch viel auswendig gelernt. Auch viel komisches Zeug, aber meistens auch gutes Zeug. Das Turm eigentlich. Zum Segen geboren, zum Schauen gestellt. Die Turme geschworen, die Lehrer gewählt. Und dann am Schluss und zweite, ich blicke in die Ferne, ich schaue auf den Mond und die Sterne. Im Wald das Leben. Und so weiter. Und da heißt es, und wie mir es gefallen hat, was ich erlebt habe, so gefallen ich auch mir. Das ist es. Das ist, was am liebsten ist. So wie es mir gefallen, gefallen ich auch mir. Schlussvers dieses wunderbaren Turmerliedes heißt, das habe ich heute noch abgeschrieben. Mensch, ich wollte ihn zu vollständig machen. Da muss ich jetzt darauf verzichten. Ich habe das aber auch gehabt, das vorhin im Zug nochmal aufgeschrieben, damit ich Ihnen das vollständig benennen kann. Also so sehe ich in allem die ewigen Ziele und wie mir es gefallen, gefalle ich auch mir. Das sind doch Zeilen. Wie mir das gefallen, so gefallen es auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es war. Es war doch sehr schön. Und dies sagen können, wenn man das so sagen kann, ich habe gesagt, bei einer Pastoral der Begleitung sterben, wenn jemand das so sagen kann, das kann ich jemandem, also ich leite mich so an alles, so, kann man schlecht anderen machen, den Weg geben müssen, sondern im Endeffekt, dass wir es selber so sagen können, dann war das Leben auch geglückt, nicht nur wirklich, aber geglückt. Das heißt aber, dass wir auch in dieser Welt mit ihren Schönheiten die nächsten Generationen weitervermitteln sollten und deswegen finde ich die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si über die Saugung des gemeinsamen Haus so wichtig, dass ich vorgeschlagen habe, auch die Kirche erkennen. Jedem Teilnehmer der dieser Konferenz diese Enzyklika in die Hand drücken. Und sagen, wenn ihr den Tag hinter euch habt, dann lest dann wieder ein paar Sätze von Franziskus. Das ist so tief und gut und ganz im Geist des Franziskus, der die Güter des Lebens, die Sonne, den Mond, die Erde, das Wasser gepriesen hat. Ja, dieses, und er fängt an, und das finde ich christlich. Laudato si, also das, der Lobgesang ist die Voraussetzung für die Sorge. Denn die Sorge macht dich dann bloß noch selber noch kaputt, wenn du noch sorgst. Dann sieh erstmal, was es gibt, was es auch noch gibt und was es weitergeben soll. So, und preise das. Und dann sage ich, jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Ich finde auch diese Reihenfolge so gut. Es zu danken für das, was wir haben, es zu besiegen und dann uns unserer Verantwortung stellen. Und das alles in einer Maxime von Albert Schweitzer. Ich bin Leben, das Leben will. Mitten unter Leben, das Leben will. So eine Maxime, die das Herrschaftsverhalten des Menschen, der alles nur dann hat, wenn er es haben kann oder wenn er es beherrschen kann, überwindet und sagt, ich bin Teil dieses Lebens, das Leben will. Ich will also mit aller Macht glücken, in einem glückenden sozialen Umfeld und dazu gehört das Feld, der Garten, der Wald, das Meer in einem gedeihlichen Weltklima. Essen und Trinken bilden eine Einheit von Notwendigkeit und Genuss, das nenne ich Glück. Auch einmal weltversunken sein, mit Freunden Wein lesen, nicht immer nur Bücher lesen oder nicht mehr Kartoffeln lesen, ich komme aus der Kartoffel-Leselandschaft, das sind wir uns ja sehr nahe hier in Norddeutschland, ja. Aber jetzt in jedem Jahr an die Weinstraße fahren zu dürfen, das hat auch mit der Frau zu tun. Jedes Jahr fahren wir und lesen Wein. 2 Tage lang. Einfach nur aus Freude. Und diesen Wein, den wir gelesen haben, der wird dann getrunken. Den kaufen wir dann natürlich so, aber die meisten kriegen dann schon. Dieses Glück. Ja, ich lese weiter in Bücher, lese auch gerne Kartoffeln, aber doch am liebsten Wein. Zur Weinprobe gehen. Klein bis Probe ins Gelingen übergeht. Ins Gelingen. Kräftig und bewusst und gern über den Durst trinken. Über den Durst, aber nicht unter das Niveau. Und dann am nächsten Morgen aufwachen und klaren Kopf. Das ist es. Und da meine ich, wir finden also auch dieses Gedicht, das haben auch Lehrer hier in der Bundesrepublik früher, habe ich glaube ich mir sagen lassen, verwandt. Ich dachte, es wäre nur DDR-Gedicht, aber es ist auch wirklich eins, das haben die Grenze schon überschritten, von Rainer Kunze, das heißt Kinderzeit. Du hattest ein Viereck gemalt, darüber ein Dreieck. Darauf an die Seite 2 Striche mit Rauch. Fertig war das Haus. Mein Glauben war nicht, dass man alles nicht braucht. Und dieses Schöne, wenn unsere Kinder genau das gemacht haben, was sie genau so haben, wie es gemeint haben, ohne Reihen und zu lesen, so habe ich gesehen. Aber dieses, das ist es, das Lesen, das haben sie. Ja. So. Und wir Menschen, Zeichnungen meiner Kinder so angucken, die sind genau noch so. Und dieses, man glaubt gar nicht, was man alles nicht braucht. Deswegen muss in der Überflussgesellschaft der westlichen Welt, müssen wir kritisch fragen, mit welchen Folgen wir was verbrauchen, obwohl wir es gar nicht brauchen, und welche Weisheit jetzt nötig ist, die mit Wissenschaft nicht auffüllt, so wie in der Zyklika des Papstes, ja, dazu führt, dass wir die Lebenskreisläufe nicht weiter zerstören, sondern die Lebenskreisläufe berücksichtigen und das menschliche Handeln einbeziehen. Ja, aber gleichzeitig sehen, dass das Maß auch verloren ist. Und dass sich die Gattomanie, die Destruktivität durchsetzen, Zerstörung. Und der Baum aus der Mitte an den Rand gelegt wird, wo Beton die Erde versiegelt, wo das Meer und der Himmel verdröhnt werden, wo artenreicher Lebensraum Urwald zur Wüste wird, wo McDonald's und allerlei anderes Fastfood als Essen ausgegeben wird, wo die Gülle die Ackerkrume verätzt, wo Nutztiere nur noch Objekte erbarmungsloser Fleischproduktion sind. Auch Tomaten erblicken nie das Licht der Sonne. Der Blick in die Welt wird durch den Bildschirm verstellt. Facebook ersetzt reale Freundschaften. Das sanfte Streichen des Displays, das Streicheln der Wange. Und der automatisierte Krieg minimiert lebensschützendes Kugeln und Gewissensbisse beim Geschäft des Tötens betont. Dies muss ich alles mit im Blick haben, wenn ich sage, wie werden wir auf dieser Erde glücklich, indem dass wir zum Leben brauchen, es auch glücklich und dankbar genießen und gleichzeitig Einschränkungen brauchen, damit es dieses reiche und vielfältige Leben weitergeht. Und heute war wieder, ja, dieses, eben heute hat der reichste Mensch der Welt, jetzt sogar der reichste ist, der Facebook-Chef, der hat einfach seine Gedanken, wie viele 100 Milliarden oder was, ja, hat einfach eine Stiftung getan und es ist ganz großartig. Das ist ein Steuervermeidungstrick. Der Staat hat das Geld nicht mehr, zum Beispiel um die Reform, die Obama als letztes vielleicht, das ist also die erste Gesundheitsreform. Kleine ist es ja erstmal, ja, nicht mehr finanzierbar ist. Weil jetzt der Herr mit seiner Frau und das zugunsten des Kindes alles noch so niedlich, das noch vorbeimachen, ist sie in der Fernseher, muss ich mich schon manchmal entschuldigen, dass ich die Beine zerstört habe. Die Wut, wenn ich das sehe, das jetzt, also gewissermaßen das Kindlein wird geboren und er schenkt, der macht eine Stiftung aus, dann ist das alles raus, also er bestimmt, aber was hat er ja gemacht? So. Das sind Welten, die möchte ich nicht. Und deswegen freue ich mich immer darüber, dass es diese andere Welt gibt, dass zum Beispiel meine 5 Enkelinnen sind alle Vegetarier.
Sie gestatten mir aber, dass ich auch noch ein bisschen Schinken esse.
So, und
Jüngsten ist auch noch mal manchmal bei ein Stückchen mit. So, hier mein einer Enkel, der ist richtig verdorben.
Ist fertig, der sich also
keinen Ansehen mehr frisst. Aber meine, wie meine Enkelin, wie meine Tochter das mitmacht und welche einen wunderbaren Tisch entdeckt und es geht vegetarisch, es ist wunderbar. Also, was sage ich? Kann man auch nicht so gemütlich, aber ich finde es schön, bei meiner Tochter einen wunderbar gedeckten Tisch zu essen, weil meine Enkelin sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind ein Tier getötet wird. Wenn man dann aber gesehen hat, wie die Aufzucht ist etwa von zwei Hühnern heute, oder sieht, wie die Aufzucht von Putin ist, oder die Schweine, das ist eine solche Schweinerei, wie also heute Fleisch produziert wird. Also ich sage mal, es müssen glückliche Hühner, nicht nur glückliche Eier von glücklichen Hühnern sein, es müssen auch glückliche Eier sein. Und dazu gehört für mich auch, dass keine Sozialromantik. Ich finde auch, das Huhn Recht auf einen Hahn. Aber die haben nur noch Hühner, die haben nie das Recht auf einen Hahn gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Das Mitgefühl ist eine Kreatur. Genauso wie die Kühe. Also, es sind Welten, in denen die Kreatur nur zum Gegenstand unserer Fresszucht wird. So, dieser Tierfressgesellschaft herauszukommen und gleichzeitig es als glückliche Menschen tun. Das ist es. Es als glückliche Menschen tun. Ich habe hier. Also, in Norddeutschland, mit 14 habe ich das erste Mal das gesehen, in Duisburg, Christus der Lehre. Und ich fahre jedes Jahr einmal nach, jetzt kann ich nach Ratsburg fahren, das ist ja der Kirche, steht da auch jetzt. Oder in Köln steht eine Kopie und das Original in Güstrow. Und wissen Sie, diese Haltung, an die Welt heranzugehen, das ist Jesus wie ein Mutter. Also nicht mit dem Zeigefinger zeigt, also da ist die Richtung, und du bist der Sünder, sondern die Hände geöffnet hat, das ist eine geöffnete Hände, bittende und segnende zugleich. Und dazu noch ein paar Sätze zu versucht zu mehreren der Bilder zu meditieren. Zum Beispiel vorhin haben Sie auch was gesehen, weil die gierig um das Gewand unseres Herrn würfeln, so unter dem Kreuz. So, und jetzt den Lehren Christus. Da sitzt er. Er verbreitet Stille. Demut spürt ihm ab. Keine Schwäche darin. Eher innere Stärke, feste Zuversicht. Öffnend, einladend, darlegend. Da sitzt er plötzlich wieder vor mir. Der lehrt, indem er empfängt, und der empfängt, indem er lehrt. Der Pausen macht und nichts herausposaunt. Nicht schrill losknattert, schon gar nicht mit betörend bedrängender Agitation, Mission oder Propaganda. Kein erhobener Zeigefinger, keine richtungsweisende Geste. Da geht's lang, folgt mir. Nichts davon. Seit 50 Jahren begleitet mich diese Figur, dieses Wunderwerk eines Glaubens, der nicht verändert. Der lehrende Jesus schaut in die Weite der Welt, ohne das Naheliegende, also mich, zu übersehen. Den größeren Horizont öffnet einer, der bei den kleinen Leuten zu Hause ist. Er strahlt eine Autorität aus, die weder Angst macht noch Bewunderung fordert. Dieser Lehrende gehört als ein Gegenüber zum Priester Lauschenden, gehört zu denen, die ganz bei sich sind, ganz ihres Lebensgeschicks inne werden, die in Stille sein und hoffen, keine Rückzugsmystik entwickeln, sondern Lebensgeschick in einer elementaren Gelehre zum Ausdruck bringen. Hier finde ich ein glückendes Ineinander von Kontemplation und Kampf in dieser Reihenfolge. Ganz von innen kommt das, was der recht eingreifendes Denken genannt hat. Wissen um die Welt, auch das Wissen um sich selbst, auch um die eigene Gefährdung. Dem Leben nachlauschen, dem Leben lauschen und schauen begegnen. Danach der lehrende Christus, wo Äußeres und Inneres zusammenkommen, wo ich beruhigt werde, damit ich mich dem, was mich unruhig macht in der Welt, wieder zuwenden kann. Nur der, der auch innerlich beruhigt ist, wird sich so beunruhigen können, dass sich etwas darüber ändert. Das fängt immer mit mir und mit dir und mit dir an.